Ich raste aus. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich ums Gehirn, wie wir so ticken und warum wir so ticken. Und dazu habe ich mir ein Master, eine Masterin der Cognitive Neuroscience eingeladen. Julia Kunz ist heute zu Gast und erzählt ein bisschen was übers Gehirn und was das alles mit Führung zu tun hat. Schnall dich an, es geht los. Herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast. Hier ist Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass sie die Reibungswärme für Nestwärme halten. Nein, da hat doch gar keiner mehr Lust drauf heutzutage. Es geht darum zu wissen und zu erfahren und zu lernen, wer man selbst wirklich ist und zu verstehen, was Leadership am Ende tatsächlich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Du wirst es vielleicht schon gehört haben, vorab eine kleine Triggerwarnung. Ich habe mich fürs Gendern entschieden. Das kann man finden, wie man will, und du musst von mir aus auch nicht gendern. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich bestimmte Gründe dafür hatte bzw. habe. Ich werde dazu auch irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen bzw. einen Blogartikel schreiben, versprochen. Wie du das hältst, ist mir, naja, Schnuppe kann man jetzt nicht sagen, aber du kannst es machen, wie du willst, weil du wirst sicherlich gute Gründe dafür haben, genau wie ich. Und deswegen, sieh es mir nach, ich werde gendern. Wenn dir das alles überhaupt nicht gefällt und tierisch auf die 12 geht, kann ich verstehen, aber dann ist das hier nicht der richtige Podcast für dich. Die gute Nachricht, es gibt ja ganz viele tolle Führungspodcasts, die du dir trotzdem anhören kannst, wo nicht gegendert wird. Also, hier wird gegendert. Auf geht die wilde Fahrt. Ach so, ja genau. Und eins muss ich noch dazu sagen, ich übe noch und manchmal kriege ich es auch nicht auf die Tanne. Das ist halt so, wenn man Sachen neu lernt. Jetzt aber rein ins Interview mit der großartigen Julia Kunz. Ich habe es ja eben schon verraten, heute im Natural Leadership Podcast, die wunderbare Julia Kunz. Julia ist Brain Coach und zwar kam sie dazu, sie hat früher Gedächtnistraining gemacht und hat sie irgendwie gemerkt, so, ich kann mir manche Sachen auch nicht merken, woran liegt denn das? Und hat dann nochmal einen Master of Neuroscience hinterhergelegt, um das Gehirn besser zu verstehen und um besser zu verstehen, was da so in der grauen Masse zwischen unseren Ohren vor sich geht. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Julia, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
Ja, danke. Freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme mit der Terminfindung. Manchmal ist das halt ziemlich schwierig. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Gehirn so eingehend zu befassen? Wie ist das dein Lieblingsthema geworden?
Schon mal gut ausgedrückt, Lieblingsthema, ja, das ist es geworden. Ich werde tatsächlich ab und zu das mal gefragt und habe mir dann überlegt, wie kam es dazu? Und zwar, ich war lange Jahre als Gedächtnistrainerin unterwegs und hatte dann so ein Erweckungserlebnis, wie ich das ganz gerne nenne.
Ach, okay.
Ja, und ich weiß noch genau, an dem Dienstagmorgen vor paar Jahren, 5, 6, 7, weiß ich nicht, hat mich jemand, ein Kunde angerufen und meinte, ja, hallo Frau Kunz, schön Sie zu hören, wegen Ihres Seminars morgen in München hätte ich noch ein paar Fragen. Und ich dachte mir so, ups, morgen München Seminar, keine Ahnung, es war mir komplett entfallen. Und dass ich als Gedächtnistrainerin, und okay, dieser Dienstag, der war irgendwie ein bisschen blöd für mich, aber gut, ich war ja damals schon Profi und ich habe das am Mittwoch auch wunderbar hingekriegt, Kunde hat auch nichts gemerkt und war sehr zufrieden, alles okay. Bloß danach habe ich dann reflektiert und dachte mir, wie kann das sein? Ich bin Gedächtnistrainerin und ich vergesse einen Termin. Also jetzt ist es so, dass ich bei Terminen mir die schon lange nicht mehr merke, weil unser Gedächtnis einfach auch irgendwo, manche Sachen sind dann einfach zu viel und das sind bei mir Termine. Und ich hatte es aber vergessen, einzutragen in den Kalender.
Ja.
Und da war mir dann klar geworden, dass Gedächtnis wirklich wichtig ist und schön und gut. Und mein Gedächtnis, zum Beispiel mein Kurzzeitgedächtnis, funktioniert. Sonst könnte ich jetzt die Sätze, die ich angefangen habe, gar nicht zu Ende reden. Aber ich habe da gemerkt, Gedächtnis ist nicht alles, es ist das Gehirn. Also nur wenn wir unser Gehirn gehirngerecht behandeln und so pflegen, wie es wirklich gepflegt werden möchte, dann kann es uns wirklich echt auch ein super faszinierender, toller Begleiter sein. Und all dem, was wir aber denken, oh, mein Gehirn ist blöd, ich habe ein Sieb im Hirn und im Kopf oder ich habe Alzheimer oder so, das kommt ganz oft daher, weil wir halt das nicht so behandeln, wie es behandelt werden möchte. Du merkst, ich bin schon ganz im Thema drin, ich könnte halt schon...
Ja, mach ruhig weiter, also mich stört das überhaupt nicht, ich höre dir schon gerade ganz fasziniert zu, vor allen Dingen, weil gerade das, was du gerade gesagt hast, ne? So, ich habe vergessen, den Termin einzutragen. Ja, willkommen in meiner Welt, warum passiert denn sowas? Bleiben wir doch einfach mal dabei, weil ich glaube, das passiert jedem.
Ja, also genau, also mein, jedem zumindest, vielleicht nicht jedem mit Terminen, aber jedem passiert immer wieder irgendwie etwas zu vergessen. Also genau, um nochmal kurz die Geschichte von vorhin aufzugreifen, wieso ich mich jetzt mit dem Gehirn befasse. Ich habe dann in dem Punkt eben festgestellt, ich brauche mehr Input zum Gehirn und den habe ich mir geholt, habe mich einen Master of Cognitive Neuroscience noch gemacht, also mich wirklich intensiv mit dem Gehirn beschäftigt und bin jetzt ständig in Fortweiterbildungen und bin immer mehr fasziniert von diesem Gehirn und verstehe auch immer besser, also ich bin weit davon entfernt, jemals das Gehirn zu verstehen. Das tun auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht. Man forscht ja immer noch und versucht überhaupt da mal herauszufinden, wie das überhaupt so grandios sein kann. Aber also ich verstehe zumindest so viel, dass so Dinge wie Termin vergessen oder Dinge vergessen, dass das Unachtsamkeit ist, Unaufmerksamkeit, Stress bedingt. Und in diesen Situationen, da überfordern wir unser Gehirn. Wir sind zum Beispiel emotional so gefangen, weil wir Ärger hatten mit Mitarbeitern oder auch privat mit dem Partner, mit der Partnerin, wem auch immer, dann ist unser Gehirn im Stressmodus. Und im Stressmodus ist unser Denken verengt. Wir können sozusagen nicht mehr ganz klar denken, sondern im Gehirn läuft der Stressprozess ab sozusagen. Ja, und dann vergessen, ist halt für unser Gehirn das nicht wichtig, diesen Termin in den Kalender einzutragen. Unser Gehirn versucht uns ständig am Überleben zu halten und unser Überleben zu sichern. Und dazu gehört für dieses uralte Gehirn ein Eintrag im Kalender sicher nicht dazu. Das schaut ja darüber, wie wir irgendwie wieder in eine Stimmung kommen, dass wir mit dem Mitarbeiter gut sprechen können.
Ja, 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 Stress. Ich habe immer so diesen Spruch, Stress macht doof, ne? Also.
Ja, das ist genau sehr super plastisch ausgedrückt. Ich liebe solche Sätze, genau. Stress macht doof, genau. In dem Sinn, dass wir einfach unser präfrontaler Kortex, für die, die Fachbegriffe mögen, da wo die Ratio, dass die Vernunft ist und so weiter, der ist dann quasi eingeengt im Stress. Und wir sind dann fokussiert auf Fight, Flight or Freeze. Mhm. Also was tun wir jetzt? Wie kommen wir aus dieser Situation gut wieder raus, dass wir überleben? Und wie gesagt, Termine gehören da nicht dazu oder auch Namen gehören da nicht dazu oder solche Sachen, die wir in unserer Gesellschaft für wichtig halten, aber was unser Gehirn noch nicht weiß. Das ist halt einfach noch in der Schweiz sozusagen.
Welche Hirnfunktion, also ne, wenn wir uns das mal so angucken, wir haben ja Stress einmal schon gestreift, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück, also ne, wofür Stress auch da ist und ne, so, dass die wenigsten das ja tatsächlich wissen, auch die wenigsten Führungskräfte, wo ich immer denke, so, also das müsst ihr auf jeden Fall wissen, was passiert, wenn ihr gestresst seid. Aber welche, abgesehen davon, welche Hirnfunktionen werden deiner Ansicht nach maßlos überschätzt, im Allgemeinen und vielleicht auch speziell in Richtung Führung?
Ja, also bleiben wir im präfrontalen Kortex, bleiben wir bei der Ratio, bei der Vernunft. Also gerade Führungskräfte, die denken ja, sie sind so vernünftig. Und wenn sie hast du vielleicht auch schon gehört, oder?
Ja, klar.
Und wenn sie ihren Mitarbeitenden dann ihre Sicht der Dinge darlegen, warum etwas so und so getan werden muss und der Mitarbeiter tut es aber nicht, dann ist es eben oft für die Führungskräfte so, dass der Mitarbeiter, mal pauschal gesagt, überspitzt gesagt, doof ist. Der hat's halt, der kapiert es halt nicht. Mhm. Aber also wenn ich etwas aus dieser jahrelangen Entwicklung mit Gehirn rausfiltern sollte, was so meine größte Erkenntnis war, dann ist es die, dass es am Ende des Tages immer um Emotionen geht. Mhm. Das heißt, unser limbisches System, unser emotionales Zentrum ist immer, immer aktiv. Und das bedeutet jetzt, wenn ich nehmen wir was ganz Neutrales oder angeblich Objektives, Bilanz interpretieren, Bilanz lesen. Da könnte man ja meinen, naja, es ist logisch, Zahlen, Daten, Fakten, alles klar. Aber ein Steuerberater, der jemand seinen Mandanten in Bilanzen berät oder mit ihm Strategie bespricht, der interpretiert diese Bilanz anders, ob jetzt das Unternehmen, ob da über Nachfolge gesprochen wird, ob man expandieren will, ob man was auch immer, welche Ausrichtung, welches Ziel man hat. Und je nachdem ist natürlich das Ergebnis dieser Bilanz anders. Und da sind wir bei den Emotionen. Denn das, was dann der Steuerberater oder auch der Unternehmer, die Unternehmerin am Schluss beschließt, das ist das, wo unser Gehirn, das limbische System, ganz automatisch mitmischt und sagt, okay, ja, da habe ich schon mal was gehört, bei dem Unternehmen ist es gut gegangen, das machen wir jetzt so und so. Und das sind Emotionen, sind ganz starke Emotionen drin, weil diese Erfahrung, das ist nichts anderes als Emotion. Und genauso wie ich mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin spreche, auch da ist es im Endeffekt Emotion, weil ich mir überlege, wie mache ich das und dann bewerte ich. Und das heißt, diese Ratio, diese angeblich, die ist schon auch wichtig und damit können wir auch viel gut machen. Aber das halte ich so wichtig, dass Führungskräfte wissen, dass wir alle, die Führungskräfte und natürlich auch die Mitarbeitenden, das ist am Ende des Tages, es geht immer um Emotionen. Ja. Und wenn ich daher dann eben weiß, okay, wie tickt mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin emotional und auch wie ticke ich, dann geht wirklich vieles leichter.
Ja, es ist natürlich schwierig, ne, weil es gibt ja gerade in großen Unternehmen, ich kenne das auch noch aus meiner Unternehmenszeit, ich habe ja auch lange im Unternehmen gearbeitet, da wird dann sowas, da wird dann dieses ominöse Harvard-Modell herangezogen, wo dann gesagt wird, wir trennen doch bitte die Faktenebene von der Emotionsebene. Und gerade in Deutschland wird das aber dann nicht so gemacht, wie es eigentlich gemeint ist, also erst die Emotionen zu behandeln und dann auf die Faktenebene zu gehen, sondern man trennt das fein, lässt die Emotionen unter den Tisch fallen und meint, auf der Faktenebene irgendwas lösen zu können. Und das funktioniert ja so richtig gar nicht. Magst du da mal was zu sagen?
Ja, das kann eben nicht funktionieren, weil sich Fakten und Emotionen nicht trennen lassen. Also so rein gehirntechnisch gesprochen, unser Hippocampus, das ist so das Teil Gehirn, der zuständig ist für unser Gedächtnis, auch für die Organisation des Gedächtnisses, Langzeitgedächtnis und so weiter. Und der ist schon örtlich ganz nah beim limbischen System, beim emotionalen Zentrum und die arbeiten auch ganz eng zusammen. Also unser Gedächtnis macht nichts ohne das limbische System, macht nichts ohne Emotionen. Also ich kann das nicht trennen. Also klar, 3 + 4 = 7, das kann man wohl unemotional sagen. Aber bei Führung ist Emotion so eine super wichtige, so ein super wichtiges Thema. Und wenn ich mich als angehende Führungskraft mit etwas befassen würde, dann wäre das erstmal die Richtung, wie kann ich mit meinen Mitarbeitenden so umgehen, dass ich die Emotionen, dass ich meine Emotionen wahrnehme, weil das ist ja auch wichtig. Führungskräfte müssen ja für sich selber auch sorgen. Und wie kann ich das so schaffen, dass auch die Emotionen, also dass auch die Mitarbeitenden emotional abgeholt werden?
Ja, man sagt ja auch, also beziehungsweise ich habe da auch schon einige Studien drüber gelesen, es gibt keine Erinnerung ohne eine Emotion. Und sonst ist es keine Erinnerung.
Genau.
Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Und es gab ja mal diesen einen Fall, ich glaube, irgendein italienischer Arzt hat das rausgefunden, der hatte einen Patienten, der eine Hirnverletzung hatte, wo das Emotionszentrum so weit zerstört war, dass er keine Emotionen mehr hatte oder so gut wie nichts mehr fühlen konnte. Und er konnte sich nachher nicht mehr, der konnte sich gar nicht mehr entscheiden. Der musste, also richtig, der musste die ganze Zeit betreut werden, weil, ne, so der war nicht in der Lage, im Supermarkt nach rechts oder nach links zu gehen mehr.
Genau, und das, also da sprichst du was ganz Wichtiges an, gerade Entscheidungen, die sind immer mit Emotionen behaftet, denn ich entscheide auf Grundlage meiner Erfahrungen, also was mein Gedächtnis abgespeichert hat, was schon mal positiv war oder was negativ war. Und ich kann nicht ohne, wie du es selber schon gesagt hast, ich kann nicht ohne Emotionen unterscheiden.
Ja, das finde ich ganz, also ich finde das ja alles super spannend und habe da ja auch schon sehr, sehr viel drüber gelesen. Was erzählst du Führungskräften, wenn die bei dir im Seminar sitzen und du denen erzählst so, ja, ohne Emotionen geht's nicht und ich kann mir gut vorstellen, was da dann zwischendurch passiert. Was erzählst du denen, wenn die sagen, nein, also wir müssen auch hier auf der Faktenebene weitermachen?
Also ich erkläre den tatsächlich mit ein bisschen mehr noch neurowissenschaftlichen Begriffen, das kommt dann immer ganz gut. Ich erkläre jetzt mal die wissenschaftliche Faktenlage oder das, was ich jetzt gerade hier erklärt habe, das führe ich dann ein bisschen mehr aus. Und da merke ich immer, das kommt super gut an, weil ich dann auch diese Zahlen, Daten, Faktentypen, die kann ich damit abholen. Und wenn ich dann suche ich mir entsprechende Studien raus zu dem, was ich sagen möchte und liefere die dann natürlich auch nach und sage nicht nur, da habe ich in der Studie mal gelesen, sondern also belege das wirklich, versuche da auch so quasi wissenschaftliche Beweise zu liefern oder so zu arbeiten. Ja. Also da hat mir noch nie jemand wirklich widersprochen. Dann geht's eher oft so in die Diskussion unter den Führungskräften zu bestimmten ganz konkreten Themen. Okay, wie machen wir das? Oder wie hätten wir in dieser und jener Situation mit dem Mitarbeiter A oder B, wie hätten wir da anders reagieren können?
Ah, okay.
Also, und das ist wirklich das super Wertvolle. Also, was mich freut, dass auch so rüberkommt, was mich ja so fasziniert. Ich meine, die Neurowissenschaften, die erfinden ja, sind ja keine neuen Dinge, die uns gesagt werden. Aber ja, wir können einfach Sachen, die wir schon immer machen, die wir intuitiv auch richtig und gut machen, die können wir jetzt begründen. Und damit kann ich eben, also gerade Führungskräfte, die oft so auf Zahlen, Daten, Fakten getrimmt sind, die kann ich damit abholen. Und da kann ich eben auch gut argumentieren, warum es wichtig ist, sich auch mal vom Mitarbeiter kurz anzuhören, was jetzt gerade, dass die Katze krank ist oder irgend sowas.
Ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, was überschätzt wird, also die Ratio. Was wird denn unterschätzt? Also was wird denn komplett unterschätzt? Du sagtest ja eben schon, ja, so was die Gefühle anbelangt. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Antwort wäre, aber was an den Hirnfunktionen wird systematisch unterschätzt? Was können wir denn besonders gut?
Also wir können besonders gut Bauchentscheidungen treffen. Und das das ist ja überhaupt nicht en vogue.
Nee, so gar nicht, ne? Also nee, das wird ja auch eher, oder also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn zu mir irgendjemand kommt und sagt so, ach ja, das habe ich aus dem Bauch raus entschieden, dann denke ich auch immer so, oh.
Also, und da, du hättest es vermutlich nachher sowieso gefragt, aber ich ziehe das mal vor, ich lese gerade zum Wiederholen mal ein Buch von Professor Gerd Gigerenzer,
ja,
den ich extrem empfehlen kann. Und sein Buch, sein seiner Standardwerke, Risiko,
ja.
Und dieses Buch, das ist für mich, also das muss die Pflichtlektüre einer jeden Führungskraft sein. Also
ja.
Ich finde, eigentlich muss es in den Schulen gelesen werden. Also ich werde es auch meinen fast erwachsenen Kindern geben. Ich habe schon meinem 16-Jährigen gestern gesagt, hier, ich lese ein Buch so und so und so. Und der war sogar ganz interessiert. Weil damit geht es eben darum, also zum einen natürlich, wie man Entscheidungen trifft aufgrund von Parametern, die mir gesagt werden, Prozentzahlen und so weiter, aber eben wie gut und wichtig diese Heuristiken sind, also diese Bauchentscheidungen.
Mhm.
Und Bauchentscheidung ist ja nichts anderes, als dass mein Gehirn auch da aufs Gedächtnis zurückgreift und sagt, okay, habe ich das schon erfahren, gut, schlecht. Und da bin ich aber oft schneller, und es gibt auch Studien, also wenn du magst, suche ich dir die konkrete raus, ich kann es jetzt nicht nennen aus dem Kopf, die auch sagen, dass wir da sehr, also zum hohen Prozentsatz wirklich auch richtig liegen, dass diese Entscheidungen oft richtiger und besser sind als die anderen, wenn ich dauernd auf Zahlen, Daten, Fakten warte. Vor allem, es gibt dann auch Menschen, die sammeln Zahlen, Daten, Fakten und kommen gar nicht zum Entscheiden.
Ja.
Weil sie halt denken, nee, ich brauche noch was und das muss abgesichert sein und so weiter. Also das wird mit Sicherheit total unterschätzt, diese Risikobeurteilung, Bauchgefühl, Intuition. Das ist, finde ich, eine extrem wichtige Sache. Und darum, bin ich auch froh, dass du mir die Plattform gibst, auch nochmal auf dieses Buch hinzuweisen.
Ja, also ich finde das Buch auch wahnsinnig gut. Ne? So auch, dass wir da steht ja auch drin, dass wir gar nicht in der Lage sind, bestimmte, ja gerade prozentuale, ne, so Prozentzahlen wirklich richtig zu interpretieren, ne, so welche Risiken denn wirklich groß sind. Und er stellt da die Prozentzahlen gegen die wirklichen, gegen die wirkliche Masse, die dann, also aus denen die Prozentzahlen errechnet worden sind. Und ich stand dann auch zwischendurch, oder ich saß dann auch da, als ich das gelesen habe und dachte, als ich die Prozentzahl gesehen habe, naja, also das Risiko ist ja schon hoch. Ne? Und dann hat er das nebeneinander gestellt, die tatsächlichen Zahlen, wo ich dann dachte, ach so. Und darum wird jetzt so ein...
Eine hundertprozentige Steigerung von dem Risiko von 0,1 auf 0,2%. Und hat hundertprozentige Steigerung, super gefährlich.
Ja.
Und wenn man sieht von 0,1 auf 0,2, klar, das sind 100%, aber es ist immer noch vernachlässigbar.
Ja. Oder auch bestimmte Krankheitsrisiken, ne? Also wo ja auch sehr viel, wo wir sehr risikoaffin auch sind auf einmal. Ne? So, und dann, wenn die absoluten Zahlen da stehen, dann denkt man, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht.
Ja.
Ganz interessant.
Und was ich da sehr schätze, da, und das sind wir wieder bei den Emotionen, weil da kommt auch immer mit rein, dass gerade in seinem Buch beschreibt er das auch so, dass man so diese Nebeneffekte, er schreibt ja von Mammographie oder Pille oder sowas, dass eine Frau, die dann aufgrund von Prozentzahlen abtreiben lässt, dass das noch für persönlichen furchtbaren Schaden anrichtet bei dieser Frau und bei ihrem Partner oder was bei dieser Entscheidung. Und ja, das finde ich eben so wichtig, das gibt so ein ganzes
Buch. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Also ein sehr gutes Buch, kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf zurück. Da gehe ich von aus. Lass uns mal auf die aktuelle Situation so ein bisschen eingehen. Wir haben ja durch Corona sehr viel Homeoffice jetzt und hat sich ja auch einiges auch zum Positiven getan, ne? Weil ich kann mich daran erinnern, ich wollte immer Homeoffice machen, durfte aber nicht, weil ich so Kontrollfreaks um mich herum sitzen hatte, die gedacht haben, ja, wenn sie zu Hause ist, dann arbeitet sie nicht. Jetzt kippt das auch tatsächlich auch in die andere Richtung. Jetzt arbeiten die Leute zu Hause zu viel, auch weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Was hat unser Gehirn damit zu tun und wie können wir sowas besser in den Griff kriegen? Hast du da Vorschläge und Ideen zu bestimmt?
Ja, also da gibt es ganz viel zu sagen zum Thema Homeoffice und Online-Meetings und so weiter. Vieles wird immer wieder gesagt und ich sage es trotzdem nochmal, weil es so wichtig ist. Also das eine ist tatsächlich, unser Gehirn braucht eine Struktur. Wir brauchen eine Struktur beim Denken, also das wirst du vermutlich auch in deinem Buchschreibe-Podcast und sowas sagen, dass wir eine gewisse Struktur haben, dann können wir einfach besser daran unsere Kreativität entwickeln. Und so braucht unser Gehirn auch eine Struktur, gerade zu Hause im Homeoffice, dass man wirklich sagt, okay, dann fängt meine Arbeitszeit an und ich gebe meinem Gehirn auch ein Zeichen, indem ich eben Berufskleidung anziehe und nicht in der berühmten Jogginghose, die jetzt ja so überstrapaziert wurde, da in diesen ganzen mich nicht da in Videocalls setze, sondern dass ich da eben diese Struktur mache und dass ich weiß, okay, wenn ich die Glücklichen, die ein eigenes Büro haben zu Hause, wenn ich da diese Türe zumache oder wenn ich am Küchentisch arbeiten muss im Homeoffice, dass ich da irgendein Zeichen setze und wenn dieses Zeichen, dieses, weiß nicht, Teil auf dem Tisch steht, dann ist hier Homeoffice. Also dass wir da wirklich, das ist das Wichtige, dass wir uns diese Struktur geben und dass wir auch eben dann zur Mittagspause, abends und so weiter, wirklich sagen, okay, jetzt ist Pause. Und das ist zum Beispiel ein ganz guter Tipp, finde ich, den ich auch mal gelesen habe. Bevor ich mich morgens an den Schreibtisch setze, ist es gut, mal eine Runde um den Block zu gehen, um diesen Weg ins Büro zu simulieren. In meinem Gehirn zu sagen, okay, ich laufe jetzt in mein Büro.
Ja.
Das ist noch dazu super gut, weil eines der wichtigsten Dinge für das Gehirn ist Bewegung. Also da habe ich gleich einen super Tag und das kann ich natürlich auch mittags machen und abends. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und und zum Thema Videocalls und so weiter, da gibt es eben ganz viel zu sagen, weil wir auch alle merken, wie sehr uns diese Videocalls anstrengen.
Ja.
Also es haben ja viele, also ich kriege das immer wieder bestätigt, die haben von 8 bis 10, von 10 bis 11, von 11 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3 und 3 bis 5 Videocalls. Ohne Pause, die gehen nicht mal mehr auf die Toilette so ungefähr, geschweige denn Mittagspause oder irgendwas. Und abends wundern sie sich dann, dass sie nach 7 Videocalls nicht mehr wissen, was im ersten war. Mhm. Das ist ganz logisch. Und Videocall ist deswegen für uns so anstrengend, für unser Gehirn, denn unser Gehirn ist ja aus der Steinzeit noch. Also das weiß ja gar nicht, was dieser Bildschirm ist. Oder auch wenn wir sehen uns hier ja netterweise bei diesem Interview. Mein Gehirn weiß nicht, dass du nicht in echt da bist. Also versucht mein Gehirn immer irgendwie deine Mimik, die ich ja hier ganz schön sehe, das ist schön, aber auch die Gestik, die man ja üblicherweise nicht sieht, irgendwas zu interpretieren, also die Körpersprache zu interpretieren. Unser Gehirn versucht auch die Pheromone, die Duftstoffe, die wir austauschen, auch die abzuholen und versucht diese ganzen Sachen, die wir so im normalen Gespräch haben, zu interpretieren, aber da kommt nichts. Das heißt, unser Gehirn sendet dauernd, das ist also wie wenn ich mit dem Handy über Land fahre und das Handy sucht einen Funkmasten, sendet und dann ist kein Funkmast. Das heißt, der Akku ist extrem schnell leer. Und genauso ist es bei unserem Gehirn dann. Okay. Das Gehirn sendet, da kommt nichts und dann ist der Akku viel schneller leer als bei Präsenzveranstaltungen. Ja, weil es sich eben so anfängt.
Das finde ich richtig gut. Guck mal, hat sich das Gespräch für mich schon wieder gelohnt. Weil du wirst das auch kennen, weil wie gesagt, du machst ja auch Coachings und Trainings. Ich mache das ja auch. Und du wirst ja wahrscheinlich jetzt in dieser Corona-Zeit auch virtuelle Trainings, remote und diese ganzen Sachen gemacht haben. Dass so ein Training, ein Training, wenn du ein Ganztagestraining remote machst, also online, live, das geht gar nicht. Da ist man danach fertig mit Jack und Büchs, aber wenn man das live macht, den ganzen Tag, die gleiche Zeit, ist überhaupt kein Problem. Das wirst du auch kennen.
Kenne ich auch und also ich widerspreche dir im ersten Teil, es geht, aber es bedeutet für uns Trainerinnen und Trainer wesentlich mehr Aufwand als ein Präsenztraining. Ja. Also das kann ich inzwischen irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Ich weiß, was ich einpacken muss, dann gehe ich dahin, dann habe ich einen guten Blick für die Gruppe und ich weiß, wann die Pause nötig ist und wann nicht. Im Online-Training bereite ich das sehr viel intensiver vor.
Ja.
Also auch im Training oder eben auch bei Führungskräften für Meetings oder so. Also ist mein Appell versucht, dass ein bisschen Präsenz in dieses Meeting reinzubringen. Mhm. Das sind wir auch natürlich immer noch beim Gehirn. Und jedes Gehirn tickt ja anders, wir sind alle anders. Also warum denn nicht mal vor sagen, das Meeting fängt um 9.05 Uhr an. Ich sage gleich noch, warum 9.05 Uhr. Aber 10 Minuten vorher ist der Raum schon offen und wer möchte, kann Networking machen. Eine Tasse Kaffee, 10 Minuten oder 5 plaudern. Es gibt Menschen, die brauchen dieses Geplaudere, weil sie dadurch ihre Kreativität, ihre Energie holen über diesen Kontakt. Und die anderen, die sagen, brauche ich nicht so ein Geschwätz, die kommen halt pünktlich um 8:55. Mhm. Also das war mal so eine Möglichkeit, so dieses bei der Tasse Kaffee vorher, dieses kurze Geplaudere, da versuchen mit reinzuholen. Es ist natürlich trotzdem nie 100% das Gleiche, kann es auch nicht sein und ich finde die Frage auch nicht zulässig so irgendwie, ja, das ist aber viel blöder, weil wenn wir Zeiten von Lockdown keine Alternative haben, dann sage ich immer, wunderbar, dann machen wir das Beste draus. Man kann auch Online-Meeting einigermaßen gehirngerecht machen.
Ja, ja, aber das finde ich eine super Idee, vorher den Raum zu öffnen, damit man zusammen Kaffee trinken kann. Das ist auf jeden Fall echt schon mal so ein Takeaway. Auf die Idee wäre ich jetzt vorher auch gar nicht gekommen. Cool, ja, guck mal, hat sich schon wieder gelohnt. Super. Hast du noch einen Tipp? Noch so einen, bitte.
Also, genau, der nächste Tipp ist nämlich der, warum ich sagte 9.05 Uhr, wobei beim ersten Meeting des Tages ist es noch nicht so schlimm. Es gibt inzwischen Unternehmen, das hat sich auch schon rumgesprochen, die sagen, ein Online-Meeting muss immer um 5 nach anfangen oder darf spätestens um 5 vor aufhören zu krummen Zeiten. Um die Möglichkeit zu geben, dass ich in diesen 510 Minuten, die ich dann Pause habe vor dem nächsten Meeting, dass ich da kurz mal aufstehen kann, dass ich in Ruhe auf die Toilette gehen kann, dass ich mir einen Kaffee holen kann, dass ich da auch wieder dieses so tue, wie wenn ich früher, also wir sind ja, hatten ja auch viele Meetings, ein Meeting nach dem anderen, aber ich bin wenigstens oft noch von einem Besprechungsraum in den anderen gegangen. Und das fällt jetzt auch weg. Ah. Das bedeutet, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich muss jetzt raus, sorry, ich muss schon zum nächsten Meeting. Das ist gehirntechnisch ein totales No-Go. Das tut uns allen nicht gut. Und diese Zeit, wenn ich sage, oh, dann habe ich aber 5 Minuten weniger Zeit für das Meeting oder 10. Also die haben wir, sind wir beim Thema Meetingregeln und so weiter.
Ja. Die Meetingregeln ist noch was ganz anderes, ja.
Aber wenn ich ein gutes, stringentes Meeting mache, dann bin ich da auch, dann brauche ich diese 5 Minuten nicht. Und die habe ich total wieder eingespart, weil wir halt motivierter sind, weil wir mal kurz uns bewegen konnten.
Ach, cool.
Das ist das zweite Takeaway. Also krumme Zeiten machen.
Sehr gut.
Also auch das mir bei den Emotionen. Ich würde es nicht unterschätzen, gerade als Führungskraft, was das emotional bei meinen Mitarbeitenden ausmacht, weil ich damit zeige, Leute, ich denke an euch. Ich nehme euch wahr als Personen und ich nehme eure Bedürfnisse wahr und ich kümmere mich sozusagen. Ich finde es manchmal ein bisschen unbeliebter Begriff, aber das ist ja auch so eine, ja, ich muss ja schauen, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht und das ist so ein kleines Mosaikstein, zu zeigen, ja, ich zeige euch meine Wertschätzung für euch, für eure Arbeit. Machen wir diese krummen Pausen, natürlich auch in der Hoffnung, dass die Leute dann auch tatsächlich irgendwie aufstehen, mal kurz sich die Beine vertreten. Man kriegt nie 100% der Menschen, aber viele werden es dankbar annehmen.
Nee, klar, also so, ich sag mal, aber das Angebot muss einfach gemacht werden, ne? So ein Angebot annehmen, also Angebote machen, das ist ja meine Verantwortung als Führungskraft. Angebot annehmen, das ist die Verantwortung der Mitarbeitenden, ne? Also da haben ja beide.
Das stimmt, aber auch das Vorleben als Führungskraft.
Ja.
Also wenn ich dann als Führungskraft in diesen 10 Minuten E-Mails raushaue, die meine Mitarbeitenden dann beantworten sollen, dann kann ich es auch sein lassen. Also.
Das auf jeden Fall. Also Vorbildfunktion, überhaupt keine Frage. Was, also gerade auch so in diesen Corona-Zeiten, das sind ja auch gerade ganz extreme Zeiten der Unsicherheit, sag ich mal. Ne? So, weil viele Unternehmen hatten Umsatzeinbußen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Wann kommt man wieder zurück ins Büro? Was ist denn nun? Und ne, so kann ich doch Karriere machen. Es geht ja ein wahnsinniges Fass auf, dadurch, dass jetzt alles anders ist. Und anders ist ja immer erstmal Unsicherheit, weil wir es nicht kennen, weil wir es nicht gewohnt sind. Was hast du da für Tipps? Wie kann man damit umgehen?
Ja, super wichtiges Thema. Bin ich froh, dass du das ansprichst, weil Unsicherheit bedeutet im Gehirn Stress. Thema Stress, das ist immer Stress. Unser Gehirn mag es am liebsten sicher, dass es halt weiß, uns passiert nichts und unser Überleben ist gesichert. Was hier wirklich in Zeiten der Unsicherheit als Führungskraft hilft, das ist Kommunikation. Es ist so ein, das sagt sich so einfach. Ich finde, Kommunikation ist eines der schwierigsten Dinge, die wir überhaupt haben, beruflich und auch privat. Aber eine klare und eindeutige Kommunikation und auch dieses wirklich viel kommunizieren und jetzt besonders viel kommunizieren mit meinen Mitarbeitenden, in Kontakt bleiben, auch wirklich auf so privater, also was heißt privater, auf menschlicher Ebene mal zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wie geht es dir? Du wirkst gestresst oder kommst du zurecht? Was auch immer. Also ganz bewusst als Führungskraft noch mehr als sonst in Kontakt bleiben.
Ja.
Also gerade eben in unsicheren Zeiten eine Struktur vorgeben, Ziele klar formulieren, damit eben, also manche Mitarbeitenden brauchen das ja eben mehr als sonst, diesen Handlungsrahmen, dass der sich sicher fühlen kann und weiß, okay, es ist alles gerade unsicher, die ganze Welt geht unter, aber hier habe ich meine Sicherheit, hier weiß ich, wo ich lang gehen muss.
Ja. Ja, das ist, was wollte ich denn gerade fragen? Ah, genau. Aber wenn du sagst, mehr kommunizieren, du meinst damit nicht mehr E-Mails schreiben, oder?
Nee,
ich möchte das auf jeden Fall mal betonen, weil ich weiß genau, was da draußen passiert. In dem Moment, wo wir Trainerinnen und Trainer losgehen und sagen, mehr kommunizieren, hauen die einfach mehr E-Mails raus und ach ja, ich muss das ja nochmal eben machen, dann haue ich schnell eine E-Mail raus. Das meinen wir damit nicht, oder?
Ja, genau, da sind wir uns sehr einig. Ja, genau, das meinen wir nicht. Wir meinen tatsächlich das Gespräch, das auf menschlicher Ebene. Und da komme ich wieder zurück zu diesem Vorschlag vor dem Meeting, sagen, okay, 10 Minuten vorher ist dieser Meetingraum offen. Und wenn, und das ist wirklich Gold wert, wenn dann auch die Führungskraft dazukommt und sagt, okay, ich plaudere jetzt mit. Business machen wir in 10 Minuten. Jetzt geht es erstmal darum, wenn die Führungskraft vielleicht selber auch erzählt, dass sie gerade genervt ist oder auch die Katze krank ist. Entschuldigung, dass ich da um die Katze
genervt habe. Ja, ist bei mir ja relativ.
Ich habe mal den Katzenschwanz, genau. ja, also genau, darum geht es, um diese Kommunikation auf persönlicher Ebene. Denn wenn Menschen gestresst sind, wenn sie Angst haben, diese Unsicherheit, die lernt dann eben wieder diesen schon erwähnten präfrontalen Kortex, die Ratio, auch Vernunft und so weiter. Und dann läuft eben dieses Stressprogramm und dann kann ich auch nicht mehr richtig arbeiten, ich bin nicht motiviert, ich bin nicht Kreativität. Also Stress ist Kreativitätskiller Nummer 1.
Ja.
Und deswegen, auch wenn jetzt Führungskräfte sagen, nee, so ein Blabla brauche ich nicht, doch, das braucht man. Und das kann man ganz mit harten Fakten, gehirnmäßig, neurowissenschaftlich eben erläutern, um diesen Stresspegel ein bisschen zu reduzieren, um in diesen unsicheren Zeiten eine Sicherheit, wenigstens hier im Beruf, in der Arbeit, den Mitarbeitenden Sicherheit zu geben, okay, hier ist es sicher, hier ist es so wie immer, hier ist alles gut.
Ja, also das finde ich ganz, also finde ich, fand ich ja sowieso schon den Megatipp vorher, ne, so diese 5 bis 10 Minuten vorher im Meetingraum zu sein. Für mich wäre sofort, okay, Führungskraft muss da mit rein, also ne, so regelmäßig wie möglich. Und Was gibt es noch für eine Möglichkeit, wo Führungskräfte sagen können, okay, weil ich habe eben rausgehört, dass du gesagt hast, ja, so Sicherheit bieten, also so und vor allen Dingen so Planken bieten. Wir haben ja das ominöse wöchentliche Meeting, ne, Status-Meetings, sowas wird ja gerne gemacht. Hast du noch eine andere Idee, was man außerhalb machen können, weil so Status-Meetings, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die verhältnismäßig wenig bringen, weder an Sicherheit noch an Austausch.
Ja, weil sie nicht gut gemacht werden und nicht gut vorbereitet sind.
Ja, genau. Also da sagst du, okay, also das könnte was bringen, wenn man es besser machen würde.
Genau, und man könnte aber auch zum Beispiel also den Mitarbeitenden deutlich machen, dass es tatsächlich auch um sie als Person geht. Und was auch in manchen Unternehmen schon gemacht wird, ist so auch ein wöchentliches einfach Kaffee trinken. Sagen, gut, also so als auch Status-Meeting, Schule fix oder wie auch immer, Freitag 14 Uhr, halbe Stunde Kaffee trinken oder Stunde. Und ich finde, da muss die Führungskraft auch nicht jede Woche dabei sein. Sondern sich das so wirklich entwickelt, dass da ganz offiziell die Mitarbeitenden in der Arbeitszeit eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ob unter sich oder mit Führungskraft, ganz unterschiedlich.
Ja.
In unterschiedlicher Besetzung. Und ich bin da wirklich immer wieder bei der Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Klar kommunizieren und als Führungskraft auch eben sich selber klar sein. Was kann ich gerade noch leisten? Wie geht es mir? Denn auch Führungskräften geht es in diesen Zeiten schlecht. Auch Führungskräfte, deren Gehirn ist wegen dieser Unsicherheit in Stress. Da als Führungskraft wirklich an sich auch denken. Und denn nur wenn es mir als Führungskraft gut geht, kann ich natürlich mich auch gut um die Mitarbeitenden kümmern.
Ja, ich finde diesen Ansatz ganz schön. Also ne, ich muss erstmal auch an mich denken. Was kann ich denn für mich tun? Das können ja sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende mitnehmen. Was kann ich dann ganz konkret tun? Hast du ein oder zwei ganz konkrete Tipps, wo man sagen kann, okay, also ne, ich merke jetzt, das ist mir hier alles oder ne, so, das ist mir alles zu viel. Ideal wäre natürlich, das vorher zu machen, ne, so vorher dran zu denken. Was wäre dein Tipp?
Also ich habe schon zwei Tipps, damit mache ich mich immer unbeliebt, weil die jeder kennt und nicht alle machen. Aber das sind zum einen Pausen und das andere ist Bewegung. Also es ist so wichtig für unser Gehirn, wir brauchen immer mal kurz Pausen. Wenigstens mal eben in diesen Zwischenmeetings Pausen wirklich einfach mal vor die Türe gehen, in die Ferne schauen oder aus dem Fenster raus glotzen, sage ich jetzt mal. Nichts tun. Also nichts tun in Anführungszeichen, denn unser Gehirn, das braucht einfach auch Zeit, Dinge zu verarbeiten. Also deswegen auch mit diesen Pausen zwischen den Meetings bitte nicht gleich wieder irgendeine ganz komplizierte E-Mail schreiben, sondern, weiß ich nicht, Küche gehen, Spülmaschine ausräumen, irgendwas. Dass das Gehirn einfach nachhallen kann sozusagen und diese Dinge aufbereiten kann, die dann später nachts im Schlaf dann wirklich fest verankert werden. Also das ist das eine und das ist eben ganz wichtig für Führungskräfte und auch Wochenenden Pausen machen, entspannen tatsächlich. Also das ist ganz wichtig. Und das andere ist das Thema Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Das ist ein wunderbares Buch von Manuela Macedonia. Das ist eine Neurowissenschaftlerin, die das geschrieben hat. Und daran erklärt sie das alles nochmal. Es macht wahnsinnig, also für unser Gehirn ist es extrem wichtig, dass wir uns bewegen, denn dadurch gerät der Kreislauf in Schwung, es fließt mehr Blut durch den Körper, mehr Blut durch das Gehirn, die Gehirngefäße werden gestärkt, es werden neue Synapsen entstehen und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, wenn wir gestresst sind, dann, ich nenne es mal so, zerfallen die Stresshormone, die sich im Gehirn angedockt haben und die uns am richtigen Denken hindern. Und wenn wir uns dann bewegen, und da meine ich jetzt nicht irgendwie nur einmal in der Woche 3 Minuten um den Block gehen, das ist immer besser als gar nichts, aber tatsächlich, wer regelmäßig in Bewegung ist, regelmäßig seinen Kreislauf in Schwung bringt, regelmäßig 3-mal die Woche, sage ich mal, zum Schwitzen kommt, der macht für sein Gehirn unglaublich viel und der kann auch in Stresssituationen dann ruhiger sein und besser denken, motivierter sein, kreativer sein, weil eben das Gehirn einfach gehirngerecht behandelt wird. Ja. Und das eben, weiß eben bei Führungskräften unbeliebt, aber Pausen und Bewegung und warum nicht auch mal ein Mitarbeitergespräch, wenn das möglich ist, zu zweit im Freien durchführen. Das sind sowieso noch besser. Und ich weiß, es kommt immer auf die Situation drauf an. Habe ich meinen Firmensitz mitten in der Fußgängerzone, dann ist es nicht so geschickt. Aber habe ich es irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist, warum dann nicht mehr rausgehen? Denn auch in Bewegung kommt nicht nur der Körper in Bewegung, sondern auch das Gehirn und die Gedanken.
Ja, das stimmt. Also deswegen gibt es ja auch dieses Konzept des Coaching-Gespräches, also in Bewegung, ne? Das Coaching-Spaziergangs. Das ist ja, was Besseres gibt es ja gar nicht. Und fand ich ganz gut, dass du das eben gesagt hast, ein Mitarbeitergespräch mal als Spaziergang aufzuziehen. Also, ne, das klar, wenn man in der Fußgängerzone sitzt, ist natürlich blöd, aber hier bei uns in Hamburg zum Beispiel an der Alster, da einmal kurz an die Alster gehen und zurück, das ist natürlich das ist ein Traum, das sollte man dann doch öfter mal nutzen.
Das stimmt und also ich möchte da noch einen draufsetzen für alle Trainerinnen und Trainer, die uns zuhören. Ich mache auch oft Kleingruppen Zweierarbeit im Online-Seminar im Gehen und zwar sind dann eben immer zwei zusammen, die sich mit auf ihrem Handy gegenseitig anrufen und dann gehen die raus.
Ach cool. Und
machen da ihre Zweier-Kleingruppen-Übungen statt im Breakout-Room von Zoom oder was im Laufen.
Ja, das ist ja so auch nicht nur für Trainer und Trainerinnen und Trainer eine gute Idee, sondern eben jetzt auch, wenn man remote arbeiten muss, beziehungsweise im Homeoffice, so kann man ja auch mal sein Meeting gestalten, ne? FaceTime haben wir ja alle.
Ja, richtig, stimmt.
Na, also super Idee. Ja, guck mal. Sehr, sehr, sehr schön. Ich nehme so wahnsinnig viel mit. Wir sind ja auch schon fast 40 Minuten dabei. Wenn man über so ein Thema spricht, was einen fasziniert, dann geht das immer schnell, ne? Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde, die ich allen meinen Gästen und Gästinnen stelle. 3 Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt oder beeindruckt haben und warum? Kann jeder sein, ne? So kann Oma sein, kann aber auch der Dalai Lama sein, also von bis.
Okay, also ja, da nicht die Oma, die habe ich auch sehr geliebt, aber meine Mutter tatsächlich, jung verwitwet und uns drei Kinder, meine zwei Schwestern und mich, mit einer super positiven Lebenseinstellung ins Leben weitergebracht dann. Also das finde ich sensationell. Das andere, ich bleibe bei der Verwandtschaft, mein Lieblingsonkel, sehr erfolgreicher Steuerberater, früher gewesen zu Arbeitszeiten, und der ist sowas von gelassen und materielle Werte. Klar, er hat ausgesorgt, aber der gibt so viel. Also ja, sowohl an Gedanken, an Inspiration, als auch an Ideen und Geld und so weiter. Das ist ein großes Vorbild für mich. Und ja, bei meinen Gehirnforschungen sozusagen bin ich auf Professor Onur Güntürkün gestoßen.
Aha.
Extrem empfehlenswert. Das ist ein sensationeller Neurowissenschaftler. Ich durfte ihn auch schon live erleben. Der es schafft, das Gehirnwissen so zu erklären, dass es wirklich jeder versteht, und das ist ein ganz ruhiger Mensch, sitzt im Rollstuhl und hat eigentlich nichts zur Sache, aber okay, der ist ganz ruhig und erklärt das so, also man merkt seine Faszination am Gehirn, und er möchte, dass wir wissen, wie das Gedächtnis funktioniert, wie man lernt, und dass wir das verstehen, und dem höre ich wahnsinnig gern zu, von dem habe ich schon super viel mitgenommen, der hat auf YouTube ganz viele Videos.
Ah, sehr gut, guck mal, das können wir ja auch gleich verlinken, sehr gut. Drei Bücher. Egal ob Sachbuch, Fachbuch, Fiction, ist es ganz egal. Oder auch Filme, ne, so die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Und warum?
Also ich habe schon genannt, Professor Gigerenzer, Risiko.
Ja, da sind wir uns einig.
Grundausstattung. Dann, ich habe jetzt gerade im Weihnachtsurlaub, habe ich von Elif Shafak, weiß gar nicht mehr, unerhörte Stimmen gelesen. Das war eins der Bücher, die mich in eine Welt entführen, in die ich Gott sei Dank nie reingeraten werde, gehe ich mal davon aus, und auch noch nie war. Es geht um eine Prostituierte in Istanbul und ihren Freundeskreis in ganz schrecklichen Verhältnissen. Und also zum einen faszinieren mich Bücher, weil die mich eben entführen in Welten, die ich sonst nicht kennen würde.
Ja.
Diese Freundesgruppe, was die mit aus ihrem Leben machen, das ist so fantastisch. Und der Plot des Buches ist sehr spannend, weil diese Prostituierte wird ermordet am Anfang des Buches. Und sie schreibt dann noch, sie weiß, oh, jetzt wurde ich ermordet, Mist, und dann beginnt dieses Buch.
Ach, cool. Ja.
Sensationell. Und als drittes Buch, dann, ja, das war zu Studienzeiten schon lange her, Die Verlobten von Verga, das ist eines der Standardwerke der italienischen Literatur. Ich habe das damals auch auf Italienisch gelesen, das macht es noch authentischer, so eine Art, so ein, ja, historischer Roman sozusagen, wenn man das gab es dann noch nicht, das Genre, aber das beschreibt eben die Zeit der italienische Geschichte kurz vor der Einigung Italiens anhand der eines jungen verlobten Paares, und das hat mich damals so fasziniert, weil das meine ganzen Studieninhalte dicht, was ich damals studiert habe, Politik, Landeskunde, Geschichte, Lebensumstände, also ein Amalgam, so ein Zusammen von
ja, ja.
So ein rundes, das war dann plötzlich alles so rund, das hat mich sehr fasziniert und liest sich auch einfach gut so als Schmöker, auch wenn man so nicht viel Hintergrund hat.
Ja, schön. Und die letzte Frage ist eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, aber die du schon immer mal gerne beantworten würdest. Weil ne, so, uns werden ja immer so viele Fragen gestellt, meistens zu unserem Fachgebiet. Und dann, ich habe auch so ein, zwei Fragen und denke immer so, wieso werde ich denn das nicht gefragt?
ja, doch, es hat eigentlich auch indirekt mit meinem Fachgebiet zu tun. Ich würde so gerne ab und zu mal gefragt werden, sag mir, Julia, kannst du mir mal ein Gedicht aufsagen? Also ich lerne gerne Gedichte auswendig. Ich finde das toll. Also ich finde es toll, Dinge zu wissen. Ich finde auch Allgemeinbildung super wichtig. Das wäre noch ein Thema für weitere zwei Stunden, Thema Allgemeinbildung. Ja, und ich lerne gerne Gedichte auswendig. Ich mag Gedichte und
kannst du dir die dann auch über einen längeren Zeitraum merken? Also ich kann von Rilke der Panther kann ich also kannst mich wecken und ich kann das sofort aufsagen. Aber das ist auch das einzige Gedicht, was bei mir hängen geblieben ist, weil es natürlich auch ein bisschen, also was mit mir zu tun hat, ne, weil ich da eine emotionale Bindung zu habe. Aber so Gedichte, die ich früher mal auswendig konnte, das kann ich alles nicht mehr. Kannst du dir die dann auch immer merken?
Nee, kann ich auch nicht, weil mein Gehirn ganz normal funktioniert, so wie deins ganz offensichtlich auch. Und das ist schön, was du gesagt hast. Den Panther kannst du dir merken, weil das eine emotionale Bindung zu dir hat. Und das sind wir wieder bei Emotionen und Hippocampus, also Vernunft, Wissen und so weiter. Das eine geht ohne das andere nicht. Das heißt, Informationen, die emotional aufgeladen sind, die merkst du dir viel besser und die merkst du dir in dem Fall offensichtlich dein Leben lang. Ich suche mir Gedichte so nach dem Zufallsprinzip aus. Ich habe mal die Lorelei gelernt, weil ich da öfter zum Kunden am Rhein mit dem Zug entlang gefahren bin, an der Lorelei vorbei und so. Das ist jetzt nicht so ein ganz langes Gedicht, aber ich vergesse das dann auch wieder nach einiger Zeit. Und das ist ganz normal, so tickt unser Gehirn, ja. wenn was nicht super emotional aufgeladen ist und wir das nicht immer wieder wiederholen, dann vergessen wir das. Also ich mache mir tatsächlich den Spaß, ab und zu mal Gedichte mir zu überlegen, was hast du eigentlich mal gekonnt und die zu wiederholen, weil man hat es ja dann schon schnell wieder drauf.
Ja, das stimmt. Julia, ich danke dir für das Gespräch. War wahnsinnig viel drin. Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Ich höre das beim Schneiden ja alles nochmal und dann mache ich mir meine Notizen, was ich auf jeden Fall auch übernehmen werde. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir sehr. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie der Julia und mir. Bei der Julia war leider ein bisschen viel Hall drauf. Das hat man manchmal, wenn man online aufnimmt. Ich hoffe, du hast trotzdem viel mitnehmen können aus diesem Gespräch, gerade über unser Hirn und wie wir denn so ticken und was man so machen könnte, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel remote arbeiten. Das soll es von mir gewesen sein. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für dich, denn es gibt von mir das Buch Perspektivwechsel. Das ist ein kleines Natural Leadership Buch. Da habe ich Blogartikel rund ums Thema Natural Leadership für dich zusammengefasst und das kannst du dir für 0 Euro, tatsächlich für 0 Euro, keine versteckten Kosten, außer deiner E-Mail-Adresse, es kostet dich deine E-Mail-Adresse, dafür kannst du es runterladen. In den Shownotes kannst du das Ganze finden, da habe ich es dir verlinkt. Wenn du keine Shownotes hast, weil du es, weiß ich nicht, wo hörst und es da keine Shownotes gibt, dann schau einfach auf meiner Homepage www.anjaniekerken.de, geh auf Natural Leadership Academy und da findest du das Buch, einfach einmal durchklicken und dann kannst du es dir gleich runterladen und ein bisschen was über Natural Leadership lesen, wenn du denn Lust hast. So, das war's jetzt tatsächlich von mir. Die verrückte Frau ist raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.